Heute zu Gast bei Behind the Sea Andreas Arntzen. Andreas ist CEO beim Wort- und Bildverlag. Und wem der Wort- und Bildverlag nun nichts sagt, der kennt auf jeden Fall die sehr reichweitestarken und bekannten Marken, wie zum Beispiel die Apothekenrundschau. Und da muss man sich mal geben, die erreicht aktuell ungefähr 25 Millionen Menschen im Monat. Ein Satz, der für mich dabei hängen geblieben ist, ist: Wir können mit dem, was wir tun, Menschenleben retten. Das hat Andreas mir im Podcast gesagt. Und was er genau damit meint, erfahrt ihr natürlich gleich. Das und natürlich auch seinen Werdegang, wie er mal als Hockey-Nationalspieler auch tätig war, später dann auch Sportketten aufgebaut hat und in verschiedenen C-Level-Rollen, zum Beispiel beim Handelsblatt, bei der Zeit und bei anderen Firmen war, später dann Parship gegründet hat. Das hat er so in seinem Werdegang im Nebensatz erwähnt, haben wir auch gar nicht so viel drüber gesprochen. Aber ja, das hat er auch gegründet und jetzt, wie gesagt, in der Rolle des CEO bei Wort und Bild. Wirklich tolle Episode, hört die auf jeden Fall bis zum Schluss durch und schickt uns auf jeden Fall Feedback. Jetzt geht's los mit dem CEO vom Wort und Bild Verlag, Andreas Arntzen. Los geht's! Jede Woche spreche ich im Behind-the-Sea-Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast. Andreas, willkommen im Podcast.
Hallo.
Schön, dass ich heute da sein darf. Es ist gar nicht so oft, sage ich mal, dass ich in einem professionellen Podcast-Studio bei den Gästen sitze. Aber ihr habt hier ein Top-Studio.
Du hattest mich ja eingeladen und dann habe ich dich, glaube ich, ein bisschen überrascht mit der Aussage, dass wir selber ein gutes Studio haben, tolle Leute hier vor Ort im kleinen, beschaulichen Bayerbrunn. Und ich freue mich umso mehr, dass du den Weg hierher gefunden hast und dir unseren Verlag schon ein bisschen anschauen konntest.
Absolut, ja. Ich glaube, wenn du dich gleich vorstellst und auch ein bisschen was dazu sagst, wo du bist, dann wird auch klar, warum ihr ein eigenes Studio hat. Hat ja nicht jede Firma, sage ich mal, da draußen. Also starten wir mal. Stell dich doch einmal unseren Zuhörenden vor und sag uns, was du heute machst.
Wunderbar. Also, Andreas Arntzen, ich bin CEO vom Wort- und Bildverlag, jetzt schon im 10. Jahr. Wenn wir nachher auf meine Vita eingehen, wirst du auch merken, unfassbar lange für meine Verhältnisse. Aber es macht mir auch unglaublich viel Spaß, dieses Unternehmen zu leiten. Der Wort- und Bildverlag existiert jetzt 69 Jahre. Der Verleger Rolf Becker hat dieses Unternehmen auf- und ausgebaut, 58 Jahre lang, wow, bis zu seinem 93. Lebensjahr. Ich habe ihn leider nie persönlich kennengelernt. Als er 2014 gestorben ist, hat ein Testamentverwalter erstmal die Verwaltung der Anteile übernommen hat dann die Entscheidung getroffen, wir brauchen einen externen CEO. Ich bin dann halb so alt wie der Verleger zu seinem Tode in dieses Unternehmen gekommen. Es war ein relativ langer Prozess, ist ja auch eine extrem verantwortungsvolle Aufgabe, wenn ein Verleger so lange dieses Unternehmen geführt hat. Damals circa 240 Mitarbeiter groß, ganz stark fokussiert rein auf die Printtitel, die wir haben. Also die Apothekenumschau, Seniorenratgeber, Diabetesratgeber. Für die, die den Wort- und Bildverlag so vielleicht nicht vor Augen haben, die Rentner Bravo, die Apothekenumschau kennt fast jeder.
Ja.
Wir liefern für ca. 25 Millionen Menschen pro Monat, 25 Millionen Individuen, evidenzbasierte, gesundheitsrelevante und leicht verständliche Informationen und eben ausschließlich zum Thema Gesundheit. Ein unfassbar tolles Thema, weil daraus natürlich auch eine enorme Verantwortung entwächst. Ich sage unseren Mitarbeitern immer, wir können mit dem, was wir tun, Menschenleben retten. Weshalb sage ich das? Weil wenn wir einen Artikel 5% motivierender, verständlicher formulieren, gestalten, kommunizieren, bewerben oder ähnliches, führt es zum Beispiel bei dem Thema Vorsorge dazu, dass Tausende von Menschen eher zur Vorsorge gehen, als wenn wir unseren Job nur durchschnittlich machen würden. Und dann ist die Ableitung, das ist dann letztendlich Wahrscheinlichkeitsrechnung, schon so, dass man sagen kann, da gibt es schon den einen oder anderen, dem wir mit unseren Inhalten auch das Leben gerettet haben. Und das ist was sehr, sehr Schönes, diese Verantwortung wahrzunehmen, mit Leben zu füllen und jeden Tag von Neuem zu überlegen, wie wir unseren Job in diesem Sinne, in dieser Verantwortung etwas besser machen können, macht total viel Spaß. Für manche ist es vielleicht Last und Bürde. Mir macht es einfach total viel Spaß und motiviert mich. Das ist eigentlich unser Kerngeschäft, eben der Wort- und Bildverlag mit seinen Printpublikationen. Wir haben aber, und das ist, macht die ganze Geschichte vielleicht auch ein bisschen interessanter noch, wir haben 64 Jahre lang hat dieses Unternehmen sich komplett auf diese Printpublikationen konzentriert. Und in den letzten 4,5, 5 Jahren haben wir über 30 Unternehmen selber aufgebaut, gegründet oder uns beteiligt oder sie zu 100% übernommen. Wir haben inzwischen ein kleines Portfolio, organisatorisch bzw. gesellschaftsrechtlich angehängt in der Isartal Health Media, die wir neu gegründet haben, und einer Isartal Ventures. Wir haben Investments in Startups im digitalen Bereich, investieren aber auch in klassisches Business. Wir investieren in Felder, die mit Gesundheit zu tun haben, und wir investieren ausschließlich in Felder, bei denen wir das Gefühl haben, einen strategischen Mehrwert bieten zu können. Damit sind wir kein Finanzinvestor, sondern ein strategischer Investor, und auch dieses Feld macht extrem viel Spaß.
Also erstmal super beeindruckend, was ja eigentlich für eine, man spricht ja heute immer von Reichweite, ihr sozusagen habt 25 Millionen Menschen pro Monat.
Pro Monat.
Das ist schon irre. Und dann natürlich auch noch mit einem Topic, was jetzt nicht in Anführungszeichen nur Entertainment ist, sondern halt
Gesundheit. Naja, es ist vor allem ein Thema, bei dem es eine Null-Fehlertoleranz gibt. Wenn ich über Autolacke schreibe und der Braunton jetzt nicht zu 100% getroffen wird, wenn ich in der Rezeptur dafür für die Farbe irgendwas falsch erwähnt habe, hat das nicht eine solche Tragweite, als wenn ich im Rahmen einer Medikation bei der Dosierung Fehler zum Beispiel mache. Das ist für uns ganz wichtig. Wir sind eben zu 100% evidenzbasiert. Wir haben wissenschaftliche Beiräte, die alles kontrollieren, von Anzeigen, die von extern bei uns geschaltet werden. Wir lehnen pro Jahr im siebenstelligen Bereich Anzeigen ab, weil der wissenschaftliche Beirat sagt, dass die nicht sauber genug formuliert sind. Und da gibt es dann bei uns auch keine Diskussion. Ja, du findest bei uns in 69 Jahren nicht eine einzige Zeile Text, in der ein Pharmaunternehmen oder ein Präparat genannt wird. Wir sprechen über Wirkstoffe, aber es gibt bei uns kein Marketing, Content-Marketing im Sinne von Schleichwerbung für irgendwelche Markenprodukte oder Firmen.
Das ist ja ein Riesending jetzt, aber ich meine, ich selber gehöre ja auch dazu, ich mache auch ein Format, ich mache ja keinen Journalismus, also keinen offiziellen Journalismus nach der Definition, sondern im Endeffekt mache ich Entertainment, ja. Und viele da draußen machen ja auch Journalismus so halb mit solchen Podcast-Formaten und YouTube-Formaten, haben eine massive Reichweite und sprechen ja auch über Gesundheitsthemen. Merkt ihr da davon was? Oder ich meine, ihr kriegt das ja mit, ihr beobachtet das, aber gibt es da irgendwelche Sachen, die ihr auch merkt?
Also definitiv, das ist ja eine Inflation, ehrlich gesagt fast ein Tsunami von unseriösem Content. Und damit verteufel ich nicht jeden Gesundheitscontent, den es im Netz, aber auch im Print gibt. Wir sehen nur, dass es eine Inflation davon gibt. Und man umso vorsichtiger sein muss, weil natürlich viele mit Halbwissen, ja, das potenziert sich jetzt nochmal durch KI, ja, bei dem man gar nicht weiß, wo welche Quellen wie genutzt worden sind. Und es wird zu leicht mit Halbwissen über Gesundheit gesprochen. Und das birgt enorme Gefahren in sich. So, und deswegen habe ich vorhin auch bewusst von Null-Fehler-Toleranz gesprochen. Und deswegen habe ich auch ganz bewusst über evidenzbasierte, wissenschaftlich fundierte Informationen gesprochen. Ich glaube, dass darin eine Riesenchance für uns liegt, weil je mehr Informationen du hast, ja, umso mehr drängst du danach, umso größer ist dein Bedürfnis nach Orientierung. Und ich glaube, dass wir diese Orientierung geben können. Und Marken, die über fast 70 Jahre entstanden sind, die ein bestimmtes Image haben und eine Bekanntheit haben, die kann man dafür sehr, sehr gut nutzen.
Ja, ich finde es super spannend. Du hast auch schon gesagt mit dem KI-Thema, dadurch, dass so viel Content jetzt in den Markt gespült wird, wäre jetzt mal eine Hypothese, dass ja eigentlich so klassische Medien oder halt irgendwelche, wo man mehr Vertrauen halt auch mit rein hat, also so Medienhäuser, Verlagshäuser, ja wieder massiv an Signifikanz gewinnen müssten eigentlich in der Zukunft, oder?
Es geht immer darum, wer KI verwendet, um Kosten zu sparen, ja, und wer KI verwendet, um die Qualität zu verbessern. Ich habe vorhin gesagt, unsere Triebfeder ist es, jeden Tag von neuem zu überlegen, wie ich das Produkt besser machen kann, im Sinne von die Bedürfnisse des Menschen besser verstehen zu können. Dafür dient ja KI auch, ja. Und das, was ich anbiete, noch bedarfsgerechter produzieren zu können. So, und daran arbeiten wir jeden Tag. Und da gibt es viele, die das in dieser Form und Perfektion nicht machen. Jetzt muss man auch dazu sagen, ich habe überhaupt nichts gegen Yellow Press und ich habe auch nichts gegen TikTok und YouTube und Ähnlichem. Ich glaube nur, dass man im Rahmen von Gesundheitsinformationen etwas vorsichtiger sein sollte, weil es, wie gesagt, gesundheitsgefährdend sein kann.
Also auf jeden Fall mal der Tipp, das Thema Null-Fehler-Toleranz, sich mal in den Hinterkopf zu rufen, gerade wenn man beim nächsten Symptom googelt oder so, ne, dann oder sich mit einer Therapie beschäftigt, wie man irgendwas behandeln
kann. Definitiv. Jetzt muss man immer unterscheiden, ob ich ein akutes Problem habe, nach bestimmten Symptomen suche. Da bietet sich das Netz definitiv schon an, aber man sollte dort auch sehr vorsichtig und wählerisch vorgehen. Auf der anderen Seite bieten wir ja mit der Apothekenumschau Informationen, gesundheitsrelevante Informationen für Menschen an, die einfach ein latentes Interesse an Gesundheit generell haben. Und die Qualität von Publikationen kannst du daran festmachen, wenn du die Apothekenumschau, also wenn du das nächste Mal eine Bahnfahrt hast oder ähnliches, nimm dir mal eine Apothekenumschau aus der Apotheke mit, blätter sie durch und ich verspreche dir, dass du 5 bis 10 Artikel lesen wirst, nach denen du nicht gesucht hast. Ja, also du stößt auf neue Themen aus dem Bereich Gesundheit, das interessiert dich, es ist leicht verständlich geschrieben und das stellt dann auch den Wert einer Publikation dar.
Okay. Ja, mega spannend. Werden wir natürlich auch mal unten in den Shownotes ein bisschen was verlinken, dann können sich die Leute, nachdem sie den Podcast gehört haben, da mal ein bisschen noch mehr schlau machen. Jetzt hast du schon gesagt, ihr habt auch zu ungefähr 30 Startups, glaube ich, hast du gesagt, oder 30 Unternehmen aufgebaut, gegründet, mitbeteiligt. Kannst du noch ein bisschen was zur Größenordnung sagen? Wie viele Leute seid ihr heute? Ja, einfach ein bisschen was damit.
Ja, wir sind im klassischen Business, in unserem klassischen Verlag Wort und Bild, der natürlich sein Portfolio auch erweitert hat. Du siehst es ja an dem Audiostudio. Vor Total, 6 Jahren hatten wir noch keine Podcasts. Jetzt haben wir hier ein kleines Team und diverse Podcasts auch. Haben das ausgeweitet. Wir sind jetzt bei ca. 300 Mitarbeitern. Also ist von 240 auf ca. 300 gewachsen. Da sind jetzt nicht die Portfoliounternehmen inkludiert. Und von daher erstmal ein wachsendes Unternehmen und jetzt müssen wir weiterschauen.
Alles klar. Kannst du so ein paar Beispiele machen von den dazugekommenen Unternehmen? Weil ihr sagt ja, strategischer Investor, das heißt, die sind wahrscheinlich irgendwo schon so im Spektrum eures Wirkungsgrades oder sind das ganz andere Sachen?
So wie ich es vorhin kurz angerissen habe, müssen es grundsätzlich Cases sein, bei denen wir glauben, dass wir einen strategischen Mehrwert bieten könnten. Der Konjunktiv ist hier ganz wichtig, weil er unterstreicht, dass wir einem Unternehmen nicht vorgeben, wie es zu agieren hat und wie es sich auszurichten hat, sondern wir sind Sparringspartner und haben eine große Wertschätzung vor den Gründern und Geschäftsführern von solchen jungen Unternehmen. Die wollen wir machen lassen. Wir wollen ihnen aber auch aufzeigen, was wir bei uns im Portfolio haben, was sie vielleicht nutzen könnten. Beispiele, um die Nähe zu unserem Kerngeschäft auch zu dokumentieren, ist so etwas wie der PTA-Channel. Das ist eine Fort- und Weiterbildungsplattform für die Assistentin für die PTA in der Apotheke. Mit Fachwissen, Produktwissen, diversen Tipps. Das wird sehr, sehr gut angenommen. Wir haben aber auch im onkologischen Bereich 3, 4 Investments. Wir haben zum Glück, muss man sagen, Gesellschafter, deren Interesse es auch ist, das Gesundheitssystem zu verbessern, deren wirkliche Leidenschaft es auch ist, eine Verantwortung wahrzunehmen. Das heißt, wir können auch Investments tätigen, bei denen du den Return nicht gleich nach 12 Monaten siehst, sondern wir vielleicht auch wirklich interessante Cases unterstützen, die für unser Gesundheitssystem wiederum wichtig sind. Ja, da geht es schnell in Forschung und Entwicklung. Wie gesagt, den onkologischen Bereich habe ich angesprochen. Mhm. Wir haben ein Investment in Honig. Da geht es um eine KI-basierte Datenbank in Deutschland zum Abgleich von medizinischen Informationen. Wir haben MedUD, auch KI-basiert, auch im Bereich Fort- und Weiterbildung, allerdings für Ärzte. Mhm. Und so könnte ich jetzt noch vieles anfügen.
Cool. Ja, mega spannend. Jetzt bin ich natürlich echt gespannt, wie du da hingekommen bist. Jetzt bist du ja auch schon 10 Jahre in der Rolle, aber erzähl uns doch mal, und eine Sache kann ich ja schon mal vorwegnehmen, du hattest auch mal einen Hockey-Shop und auch warst selber aktiver, professioneller Hockeyspieler. Insofern erzähl uns doch mal so grob deine Story und fang da an, wo du bist. Also.
Wo ich jetzt bin oder wo ich beim Hockey war?
Also fang so früh an, wo du anfangen musst, okay, damit man die okay. Story versteht. Also ja, okay. Du kannst gerne damit anfangen. Gut. Mit dem Hockey-Teil.
Also bin Hamburger, ich habe BWL studiert, habe während des Studiums, ich habe auch ein bisschen Sport studiert, habe während des Studiums Leistungssport getrieben, war Hockey-Bundesliga und Nationalspieler, Hallen- und Feldhockey halt. Habe parallel dazu noch mit einem Freund und Partner 4 Sportgeschäfte eröffnet. Mit 18 das erste, mit 20 das zweite und so ging es dann weiter. Wir haben die erste Sportsbar Deutschlands eröffnet. Was heißt das erste Sportsbar? Wir waren die ersten, die von Premiere, heutigem Sky, die Lizenz bekommen haben, auf großen Screens in einer Bar Sportevents zu übertragen. Das hat auch extrem viel Spaß gemacht. Ich habe dann direkt im Anschluss an das Studium meine Anteile meinem Partner geschenkt und habe gesagt, jetzt möchte ich einfach noch mal eine andere Welt kennenlernen. Ich möchte mal in eine Company rein. Bin zur ältesten Werbeagentur Deutschlands, FCW Wilkens, gegangen. War dort Junior Consultant, nachdem ich 40 Mitarbeiter zuvor hatte. Das war ein sehr interessanter Step. Habe mich dann aber sehr, sehr schnell mit dem damaligen CEO sehr gut verstanden, habe sofort auch New Business gemacht und hatte nach 9 Monaten aber ein Angebot von der Verlagsgruppe Georgs von Holzbrink. Purer Zufall, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen, diese Offerte bekommen und da habe ich zugesagt und dann war ich 12 Jahre bei der Verlagsgruppe Georg von Holzbrink. Habe so Dinge gemacht wie Geschäftsführer von der Zeit, Geschäftsführer vom Handelsblatt. Habe sehr, sehr viel im M&A-Bereich beziehungsweise Digitalbereich für Holzbrink gemacht. Habe Jobline aufgebaut, die Perversion des neuen Marktes intravenös bekommen, 120 Menschen in 6 Monaten eingestellt. Oh ja. Im September 2000 das Ding noch an die Börse gebracht. Das war auch ein ziemlicher Ritt. Habe anschließend Parship gegründet, kennst du vielleicht.
Absolut.
Und eFellowsNet haben wir damals gegründet. Also da war schon relativ viel los, alles im digitalen und im Printbereich. Und anschließend kam dann das Angebot von der Verlagsgruppe Matzak, ob ich nicht Interesse hätte, auch für TV und für Radio Interesse zu entwickeln, beziehungsweise das verantwortlich zu übernehmen. Und auf einmal war ich für 16 Radiosender zuständig, habe dann auch so einen Blödsinn gemacht, wie Radio.de zu gründen, eine Plattform für alle Radiosender, gibt es noch heute und ist ziemlich erfolgreich. Bei TV-Produktion muss man sich vorstellen, das ist so Produktion von Echo-Verleihung, Champions League, Bundesliga, solchen Dingen. Ja, also wir hatten dann 3 große Ü-Wagen, sind in die Stadien gefahren, haben dann die Übertragung gemacht. Das reichte aber für den TV-Bereich nicht. Ich wollte auch da was Neues machen und habe den ersten homosexuellen Sender Deutschlands, TimTV, gegründet. Gelauncht 2008, Oktober 2008. Was war dort? Die Lehman-Krise. Für einen 100% werbefinanzierten Sender echt der schlechteste Zeitpunkt. 3 Jahre später haben wir dann auch das Licht dort ausgemacht. Aber auch so etwas gehört dazu. Und war eine extrem interessante Reise, muss man sagen.
Ja.
So, und das war die Zeit dann bei Matzak. Und dann bin ich bei Matzak raus, bin kurz in die Selbstständigkeit gegangen, habe selber ein kleines Portfolio aufgesetzt, habe noch Firmen wie die AppLove, eine App-Entwicklungsfirma in Hamburg aktuell. Habe dann aber den Kontakt gefunden zur NZZ, die mich schon immer als Marke fasziniert hat. Die Gesellschafterstruktur war dann noch mal interessanter als die Marke selbst, nämlich über 700 Aktionäre, keiner hat mehr als 1%. Es hat alles mit der Nazi-Zeit noch zu tun und der Stärkung von unabhängigem Journalismus. Ganz tolles Modell. Und ich habe mich sehr spontan und dann sehr gut mit dem CEO und dem Verwaltungsratschef verstanden und habe die Offerte bekommen, in der Schweiz tätig zu sein für die NZZ, Businessmedien für die aufzubauen, und habe das 3,5 Jahre gemacht. Bis dann der Lockruf aus dem beschaulichen Bayer Brunnen, in dem wir jetzt sind, kam für den CEO-Posten hier. Und wie gesagt, das hat dann ein bisschen gedauert. Und dann habe ich aber unterschrieben und habe dann da angefangen, wo ich vorhin mit der Story hier vor Ort aufgehört habe.
Ja, was war für dich so, weil jetzt, wenn man jetzt zurückschaut, ich meine, kann man kurz auch noch über deine ganzen Ventures sprechen, weil man würde ja fast sagen, es ist schwierig, jemanden, der so unternehmerisch tätig ist, wieder in eine Rolle zu, ist ja ein Angestelltenverhältnis irgendwie, natürlich auch unternehmerisch geprägt, aber könnte man sagen, wie kriegt man das eigentlich hin? Gerade so, wenn ich jetzt zum Beispiel an Parship und sowas denke, das ist ja schon, die anderen Sachen sind auch riesig, aber das ist ja ein Riesending. Da könnte man auch sagen, dass die Leute da, wenn sie mal einmal sowas gemacht haben, auch gar nicht mehr zurückgehen in eine CEO-Rolle in einem Unternehmen.
Also, sagen wir es mal so, ich habe hier unternehmerische Möglichkeiten. Ich glaube nicht, dass für das Ausleben einer Leidenschaft, ja, es immer notwendig ist, ob man jetzt 100% an einer Company besitzt oder nicht, sondern eigentlich die Motivation in dem, was man Tag ein, Tag aus macht. Ich bin jetzt so viele Jahre schon hier in dem Job, weil ich gelernt habe, beziehungsweise hier die Möglichkeit bekomme, wirklich jeden Tag, und ich sage nicht jedes Jahr oder jeden Monat, sondern ich sage jeden Tag, etwas Neues zu lernen. Ja, der Grenznutzen, der tägliche Grenznutzen dieser Tätigkeit, ja, ist gigantisch. Ja, ich lerne tolle neue Menschen kennen, die Welt verändert sich extrem schnell und ich kriege hier die Möglichkeiten, diese Veränderungen für uns zu nutzen. Ich habe 100%ige Rückendeckung von den Gesellschaftern, von dem Beirat. Ich habe ein unglaublich tolles Team hier inzwischen, mit dem wir vieles an Neuland betreten können, viele neue Dinge machen können, experimentieren können. Mir geht es immer um Wachstum, um Neuland betreten, um Experimentieren, um im Sinne von, so wie ich es vorhin gesagt habe, Bedürfnisse besser befriedigen zu können. Wäre das hier ein Sanierungsfall, ja, wäre ich einfach nicht die richtige Person dafür. Dafür gibt es Spezialisten, dafür gibt es Menschen, deren Leidenschaft genau darin steckt. Bei mir ist das anders. Also ich habe vielleicht auch geprägt durch den Leistungssport immer das Interesse zu schauen, wie viel holt man eigentlich aus seinem Potenzial heraus. Und wie viel, wenn man in den Spiegel guckt, wie viel sieht man da noch, was man machen kann? Und das gilt dann auch für eine gesamte Mannschaft. Und daran zu arbeiten, das macht enorm viel Spaß.
Kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen? Dann sind wir auch schon so ein bisschen bei deinen Sharings, Best Practices, so vielleicht für C-Level-Leadership-Themen. Die Kernfrage ist ja, wie überlebt man im C-Level hier im Podcast? Und du hast es ja jetzt in unterschiedlichsten Settings schon gemacht. Gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, so, das sind so die 2, 3 Themen, die würde ich jedem an die Hand geben, weil die haben für mich super funktioniert?
Ja, 2 Dinge kann ich direkt nennen. Das eine ist, eine Frage, die meine Mitarbeiter langsam nicht mehr hören können, ist, was ist das Ziel? Was ist das Ziel dessen, was du gerade machst? Was ist das Ziel der Mail, die du gerade schreibst? Was ist das Ziel dieser Marketingaktivität, dieses Produktes, dieser Aktion? Ich gebe da immer gerne ein Beispiel, welches ich in einer super interessanten, tollen Diskussion mit der Redaktion hatte, die im Plan hatte, über Organspende zu schreiben. Und zufälligerweise habe ich das mitbekommen und hat mir erlaubt, einfach mal die Frage zu stellen, was ist eigentlich das Ziel dieser Aktion? Ja, neue Studien, neue D und bla 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 und dann können wir so drüber schreiben und so, meine ich, was ist das Ziel? Und nach 5 Minuten war klar, das Ziel ist, dass möglichst viele Menschen einen Organspendeausweis haben.
Okay.
Diese Fokussierung auf, was wollen wir eigentlich? Ja, hatte eine viel größere Tragweite als nur ein Text auf einem weißen Blatt Papier. Und die führte dazu, dass wir die Ausgabe nicht im September gebracht haben, sondern am 15. Dezember, dass auf dem Cover Nächstenliebe stand und dass wir auf dem Cover und der Rückseite einen perforierten Organspendeausweis hatten und auf der Innenseite den Text. Wie viele Menschen mehr haben jetzt einen Organspendeausweis, als wenn wir nur über 3-4 Seiten Text irgendwo im September drin gehabt hätten, kann ich nicht sagen. Aber vielleicht hat genau eine Person den Organspendeausweis deshalb, weil wir diese Aktion gemacht haben, und hat da vielleicht ein Menschenleben gerettet. Und das gibt, glaube ich, relativ viel wieder. Und man kann das wirklich runterbrechen auf kleinste Kleinigkeiten. Man muss sich häufiger fragen, weshalb mache ich eigentlich das so oder so und wie kann ich das Ziel vielleicht besser erreichen. Mhm. Viele verwechseln Strategie und Ziel. Strategie ist das Erreichen, der Weg zum Erreichen eines Zieles. Mhm. Wenn ich das Ziel aber nicht genau definiere, wird die Strategie auch extrem schwammig sein. Mhm. Das ist der eine Tipp. Der andere Tipp ist, und das kann auch anstrengend sein, die Definition von Erfolg.
Mhm. Interessant, ja.
Erfolg ist für mich, wenn ich versuche, das Maximum meines Potenzials herauszuholen. Mhm. Was heißt das übersetzt? Ich habe einen Mitarbeiter, der 20% über Plan liegt und sagt, ich bin super erfolgreich. Mhm. Liegt er aber vielleicht 20% über Plan, weil wir gerade Covid hatten, eine Pandemie, und der Markt sich zu seinen Gunsten, zu seinem Business verändert hat, und es gar nichts mit seiner Fähigkeit oder seinem Potenzial zu tun hatte, währenddessen ein anderer Mitarbeiter vielleicht 30% unter Plan ist, wenn er aber nicht einen unfassbar guten Job gemacht hätte, wären wir vielleicht bei -50% gewesen. Mhm. Das hat also viel mit Transparenz, mit Ehrlichkeit, mit Austausch, mit Kommunikation zu tun. Mhm. Und ich bin großer Fan davon, sich nicht blenden zu lassen an dem +20% oder an der Goldmedaille im Sport. Du siehst es bei Leistungssportlern, die Gold gewinnen, und beim Interview eine Minute nach dem Goldgewinn sagen, ich hätte aber bei 100-Meter-Lauf zum Beispiel, ich hätte auf den ersten 5 Metern noch besser sein können. Mhm. Das sind genau die Charaktere, die bei der nächsten Meisterschaft wieder Gold gewinnen können.
Mhm. Mhm. Ja, weil alle das gleiche Ziel haben. Ne? Jeder geht an die Startlinie und will sozusagen Olympiasieger werden, aber der Input, der reingesteckt wird, um das Potenzial voll auszuschöpfen, ist halt dann beim Olympiasieger anders.
Genau, du siehst dann eben schon die Differenzierung zwischen dem, der dann satt ist, und dem, der in der DNA verankert hat, sich selbst, also zu erkennen, ja, wo er vielleicht noch ein Quäntchen mehr hätte rausholen können. So, und da gibt es eine Riesenanalogie zwischen Sport, Leistungssport und Unternehmertum.
Mhm. Da rührt ja auch so ein bisschen dieser Gedanke her, dass man sich nicht mit anderen vergleichen soll, sondern nur mit sich selber, was ja super schwer ist, ja, weil es immer einfacher wird, sich mit anderen zu vergleichen.
Ich finde, dass man von anderen, also andere sind ja ganz, ganz wichtig, weil sie die eigene Leistung visibel machen. Mhm. Ja, wäre ich der einzige 100-Meter-Läufer, könnte ich mir nichts dafür kaufen, ob ich 10 Sekunden, 11 Sekunden oder 12 Sekunden laufe. Ja, ich brauche schon die anderen, und um das eigene Potenzial abrufen zu können, ist es auch wichtig, Vergleiche herzustellen, links und rechts zu schauen und das eine oder andere zu adaptieren. Mhm. Das sehe ich schon ein Stück anders.
Mhm. Okay. Wenn du jetzt die zwei Sachen anschaust und auf dich persönlich anwendest, also was ist dein Ziel und wie holst du das maximale Potenzial aus dir heraus? Hast du da irgendwie so Vorgehen? Machst du irgendwie dir jedes Jahr Ziele? Ich mache mal ein einfaches Beispiel, oder wie gehst du da vor?
Also zum einen die Maßstäbe, den Anspruch, den ich eben auch bei diesen zwei Beispielen artikuliert habe, den versuche ich für mich genauso anzuwenden wie für jeden anderen auch. Das heißt, ich versuche diese Dinge auch vorzuleben, und ich stelle auch keine Fragen, die man mir nicht genauso stellen dürfte. Mhm. Das ist das eine. Das zweite, ich versuche relativ direkt zu kommunizieren, weil eine direkte Kommunikation, die für manche vielleicht auch ein bisschen emotional, vielleicht schroff, zu direkt rüberkommt, führt aber dazu, dass man weiß, woran man ist, und man kommt auch mit Entscheidungen schneller voran. Mhm. Ja, man kann das vergleichen mit einem Endspiel, bei dem du zur Halbzeit 2-0 hinten liegst und 5 Minuten Pause hast. In den 5 Minuten hast du keine Zeit, dich in den Kreis zu setzen, Räucherstäbchen anzumachen oder darüber zu philosophieren, wie das Leben ist, sondern du musst in 5 Minuten Tacheles reden, und das in einer Form, dass jeder aufwacht und man anschließend gemeinsam als Team an einem Strang eine Richtung verfolgt, weil sonst ist das Endspiel verloren. Mhm. Das, wie gesagt, lernt man beim Sport auch sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass es hilfreich ist für Unternehmertum. Und das versuche ich mit Authentizität und Ehrlichkeit und Fairness auch in der Firma so zu leben.
Mhm. Okay. Und so für deine persönlichen, sag ich mal, Entfaltung deines Potenzials? Gibt es da irgendwelche Alltagsstrategien? Hast du irgendwelche Routinen oder hast du irgendwelche jährlichen Rituale, die du machst?
Ich würde es eher als Verhaltensweisen sehen. Also Ich mag es, die Augen offen zu halten. Also ich bin neugierig. Ich habe enorm viel Spaß daran, wirklich links und rechts zu schauen, ob das Produkte sind, die ich ausprobiere. Also auch da wieder ein Beispiel. Ich war mal in einem Hotel. Aus dem Hotel habe ich rausgeschaut. Ich hatte mich bei dem Termin um eine Stunde verirrt getäuscht. Hatte eine Stunde Zeit und vor dem Hotel standen 6 verschiedene E-Scooter.
Okay.
Ich habe alle 6 E-Scooter ausprobiert. Ich habe mich bei allen registriert. Nachdem ich das gemacht habe und mit jedem bin ich einmal um den Block gefahren, ja, wusste ich, welches der für mich beste E-Scooter ist und wusste auch, was es ausmacht, ob du 3, 4 oder 5 Klicks brauchst, um so etwas freizuschalten. Ich wusste auf einmal, was ein akustisches Signal für eine Relevanz hat in der Usability. Und das meine ich mit Neugierde. Ich versuche, über die Dinge, über die ich spreche, die auch irgendwie mit Leben zu füllen, ausprobiert zu haben, ja, sodass ich auch darüber reden kann. Und da versuche ich einfach dazu zu lernen. Das wird immer komplexer, weil der technologische Fortschritt exponentiell ist. Ich finde es eine Riesen-Challenge gerade für Manager, am Puls der Zeit zu bleiben. Ich glaube, dass es keine Führungskraft alleine so hinbekommt, also in dem klassischen Führungsstil von vor 20, 30 Jahren, sondern dass man diese Dinge nur als Team angehen kann. Ich glaube, dass es unabdingbar ist, Fragestellungen mit Partnern, auch mit Playern aus anderen Branchen zu erörtern, um auf Lösungen zu kommen. Ich glaube, dass es viel wichtiger ist, überhaupt mal vernünftige Fragen zu stellen, nicht immer nur nach Antworten zu suchen, sondern vernünftige Fragen zu stellen, um damit wieder eine Diskussion zu entfachen. Und ich versuche, wie gesagt, jeden Tag auch irgendwie was Neues zu machen oder was Neues zu erleben. Und das kann man auch provozieren. Das kann man provozieren, indem man bewusst mal durch Straßen geht, in denen man noch nicht war, oder Menschen anspricht, die man nicht kennt, und so weiter und so fort. Neuland betreten. Kann ich nur jedem empfehlen.
Ja. Was würdest du sagen, hält die meisten Leute zurück, ihr Potenzial zu erschöpfen? Sei das beruflich oder Sport oder generell einfach. Was glaubst du, sind so die Barrieren?
Bei vielen Menschen kann es Selbstbewusstsein sein, also fehlendes Selbstbewusstsein. Ja, da haben sie Angst, Neuland zu betreten und sehen eher die Hindernisse. Ich glaube, dass man Neugierde mit positivem Denken paaren sollte. Wenn ich neugierig bin, neue Dinge sehe und darin immer Gefahren sehe, ja, oder Herausforderungen oder Ballast, ja, dann gehe ich damit natürlich anders um, als wenn ich eine gewisse Neutralität habe und sage, Mensch, wie kann ich das eigentlich für mich nutzen? Was bedeutet das eigentlich, ja? Manche benutzen sicherlich dieses Wort Resilienz auch dafür, aber das ist genauso wie wenn eine Krise kommt, sei es Pandemie, sei es Krieg, sei es Inflation, sei es Energiekrise oder ähnliches. Ja? Jede Krise zeugt auch davon, dass es Gewinner und Verlierer gibt. Und die Gewinner sind meistens die optimistischer schauen, welche Chancen sich auch aus einer Krise ergeben. Krise bedeutet auch immer Veränderung. Und Veränderung bedeutet immer, dass es Gewinner und Verlierer gibt, dass es Herausforderungen und Chancen gibt. Und ich finde, es macht deutlich mehr Spaß, sich auf die Chancen zu konzentrieren.
Fast schon ein gutes Schlussstatement, aber ein paar Fragen habe ich noch, also ein paar letzte kurze eigentlich. Die erste, was würdest du machen, wenn du nicht im Business tätig sein dürftest oder halt einfach nicht in der Wirtschaft sein würdest? Gibt es irgendwelche anderen Hobbys oder Interessen?
Definitiv. Also ich würde gerne mehr Zeit haben, handwerklich tätig zu sein. Ich würde gerne mal einen Stuhl bauen. Ich würde gerne mit Holz was machen.
Okay.
Und oder künstlerisch tätig sein. Ich würde gerne malen. Ja, das würde ich gerne machen.
Okay, alles klar. Vielleicht machen wir mal einen Stuhlbau-Workshop für C-Level. Das kann ich die ganzen Podcast-Gäste einladen.
Der wurde uns übrigens schon angeboten und ich habe es aber noch nicht umgesetzt.
Ah ja, okay, ja gut. Sehr gut. Was würdest du, oder gibt es irgendwas, was du sagen würdest, ich hätte das jetzt vergessen zu fragen, oder was würdest du noch so an C-Level-Leute für eine Frage stellen, wenn du das jede Woche machen würdest?
Ja, ich glaube, ich würde das Thema Verantwortung noch größer schreiben, weil ich glaube, dass sich unsere Gesellschaft momentan doch sehr stark verändert und nicht nur zum Guten. Ich glaube, dass wir als Manager generell eine Verantwortung haben, weil wir aufgrund unserer Position die Möglichkeit haben, zu vielen Menschen zu sprechen. Sicherlich auch einen gewissen Einfluss haben, sicherlich auch eine Vorbildfunktion haben. Mir kommt die Wertschätzung anderen Menschen gegenüber deutlich zu kurz. Da gibt es Länder, die deutlich besser sind, wie Japan zum Beispiel. Ich finde, dass wir immer opportunistischer, egoistischer werden in Deutschland. Das ist schlecht. Ich finde, dass wir zu sehr die Fehler bei anderen suchen. Das heißt, Verantwortung, Demut, Wertschätzung, das sind Begriffe, die ich mir, denen ich mehr Gewicht geben wollen würde. Wir versuchen das bei uns auch mit Leben zu füllen. Ein Beispiel auch da, damit es praxisnah ist, wenn ich Taxi fahre, gebe ich dem Taxifahrer nicht nur oder dem Uber-Fahrer nicht nur 2 Euro Trinkgeld, sondern ich sage grundsätzlich auch, vorausgesetzt die Fahrt war auch gut, dass das eine meiner besten Fahrten war. Das ist nur ein Nebensatz, den ich dranhänge, der aber eine Wertschätzung der Person entgegenbringt, die Tag ein, Tag aus Auto fährt.
Ja, ja? Total.
Bringt mir das in dem Moment etwas? Nein. Muss es das? Nein. Habe ich jemand anderem etwas gegeben? Ja. Und wenn wir alle vielleicht ein bisschen freundlicher werden würden und ein bisschen mehr Wertschätzung wirklich artikulieren, wirklich zum Ausdruck bringen, ja, wie viele Menschen gibt es, die sagen, hey, das war ein toller Service oder vielen Dank für dies oder jenes, aber es gar nicht sagen, finde ich das schade. Also von daher mehr Wertschätzung, mehr Emotionen zeigen, positiver sein und versuchen, darüber auch eine positive Aura zu entwickeln, die vieles eher nach vorne bringt, als dass es etwas zum Shoppen bringt.
Perfekt. Dann haben auf jeden Fall Zuhörer jetzt auch noch was Sie mitnehmen können. Und das kann man ja sofort, nachdem man die Episode fertig gehört hat, anwenden, ja. Zum Beispiel. Definitiv. Mit einer Rezension für unseren Podcast oder, genau. Oder mit einem Feedback für uns beide. Da freuen wir uns natürlich drauf. Bevor wir abschließen, hast du jemanden, den du nominieren würdest, der hier in diesem Podcast als Gast oder als Gästin kommen sollte?
Also wer definitiv spannend ist, eine gute Stimme hat, eine bodenständige Eloquenz, ist Dr. Dominik Wichmann. War bei der SZ, war Chefredakteur vom Stern, ist Geschäftsführer, Gesellschafter der Looping-Agentur, Moderator bei der Münchner Sicherheitskonferenz und einfach ein feiner, guter Mensch. Der könnte sehr gut passen. Ich bin mir aber sicher, dass mir noch 2, 3 andere einfallen würden. Aber die würde ich dir dann im Nachgang einfach schicken.
Na klar, aber das ist schon mal sehr gut. Guter Tipp. Ich gehe natürlich dann auf deinen Vorschlag zu. Herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Es hat mega Spaß gemacht und vielen Dank für die Offenheit und für die ganze Geschichte.
Vielen, vielen Dank.
Sehr schön. Ja, wer jetzt noch dabei ist, da würde ich natürlich auf jeden Fall nochmal den Ausruf machen. Bitte schickt uns Feedback, bitte abonniert auch den Kanal. Die meisten hören auch einfach zu, ohne zu abonnieren. Das ist auch in Ordnung. Ich habe da per se nichts dagegen. Aber wenn wir natürlich diesen Podcast noch ein bisschen breiter streuen wollen, dann ist es immer gut, wenn ihr den abonniert, weil dann weiß der Algorithmus auch Bescheid, dass er euch gut gefällt. Und dieses Format ist ja nur möglich, weil ich eine Doppelrolle habe. Ich bin nicht nur hier der Host bei Behind the Seas, sondern mache auch noch meinen Direktorenjob bei Atreus. Also alles rund um das Thema Interim Management. Kommt ihr gerne auch einmal auf mich zu. Dieser Podcast wird ja präsentiert von Atreus als Hauptsponsor. Also, wenn ihr Themen habt, M&A-Themen, Systemeinführungen, Projektmanagement, Programmmanagement oder klassische Linienmanagement-Rollen, die nur für eine begrenzte Zeit sind, dann kommt gerne auf mich zu, können wir uns einmal unterhalten. Vielleicht finden wir eine Lösung bei dir im Netzwerk oder irgendwo anders und ansonsten helfen wir mit unserem sehr, sehr sorgfältig qualifizierten Talentpool. Und Andreas, ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir.
Wunderbar, danke.